Gemeinschaft mit Gott. Ich finde das ein mega gutes Thema. Und damit wir gemeinsam gut durchkommen, habe ich es ein bisschen gegliedert in 4 Punkte. Wir werden uns einmal anschauen, eine kurze Einführung. Dann werden wir uns anschauen, was ist Gemeinschaft mit Gott damals und heute. Dann die Umsetzung, wie wird es praktisch, was kann ich tun. Und dann fassen wir nochmal zusammen, damit wir es auch kurz und knackig haben. Genau. Und wer eine Bibel hat, der darf die jetzt gerne aufschlagen in Jakobus 4, die Verse 1 bis 10. Perfekt. Wer keine Bibel hat, kann hier mitlesen. Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrecht Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und eure Gier befriedigen wollt. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt, aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Also in diesem Text, das ist ein bisschen hart vielleicht, aber man merkt, dass es um die Liebe zur Welt geht. Der Mensch, du und ich, wir versuchen die Begierde, das, was wir so uns wünschen, hier zu befriedigen, hier zu suchen. Und das Resultat, das sehen wir. Leid, Krieg, Schmerz. Wir versuchen in der Welt das zu finden, was wir vor langer Zeit verloren haben. Und wir freunden uns mit dieser Welt an. In meinem Leben kenne ich das auch, dass es doch Dinge gibt, die ich ganz gut finde. Wo ich merke, okay, da freunde ich mich auf jeden Fall mit der Welt an. Und doch weiß ich, diese Dinge sind gar nicht so gut für mich. Die halten mich von Gott ab oder rauben mir einfach nur Zeit. Und wenn ich mit der Welt befreundet bin, dann kann ich nicht mit Gott befreundet sein. Entweder oder. Beides wird schwierig. Und ich finde, das erfordert eine ganz klare Entscheidung. Entscheiden wir uns für diese Welt oder für Gott? Und das heißt auch manchmal, Nein zu sagen zu der Welt. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und wenn wir uns die Verse 4 und 8 anschauen, also auf die will ich vor allem eingehen, dann finde ich, stellt man da was extrem Bemerkenswertes fest. Denn was da so kurz erwähnt wird mit Freundschaft und Nähe, das war im Alten Testament nicht ganz so einfach. Wir lesen hier, wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz. Was verstehe ich jetzt darunter? Naja, Hände waschen heißt, dass ich mich von der Sünde in dieser Welt fernhalten soll. Dass ich mich reinhalten soll. Und dass ich mein Herz dadurch reinige, dass ich es ungeteilt auf Gott richte. Nicht auf die Welt und auf Gott, sondern ungeteilt auf ihn. Wenn wir Gottes Nähe suchen, dann nähert er sich uns. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gemeinschaft mit Gott damals und heute. Der Mensch, du und ich, ganz am Anfang stand in einer untrennbaren Beziehung mit Gott. Das war ganz eng. Das war richtig eng. Doch Gott hat den Garten so gestaltet, ganz am Anfang, dass der Mensch nie gezwungen war, in diesem Zustand zu bleiben, sondern dass er die Wahl hat. Gott wollte keine Roboter, die ihn lieben und in Gemeinschaft sind, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Der Mensch hat die Wahl bekommen. Und ich glaube, wir wissen, wie die Wahl ausfiel. Nicht so gut. Gott hatte dem Menschen erklärt, was passieren würde, wenn er gegen diese eine Regel verstoßen würde, wenn er diese eine Regel übertreten würde. Er hat ihm die Konsequenzen erklärt, wenn er vom Baum der Erkenntnis ist. Und mit dem Übertreten dieser Regel kam Tod und die Sünde in das Leben. Und ab dem Zeitpunkt war der Mensch getrennt von Gott. Man könnte fast sagen, irreparabel, aber zum Glück nicht. Und der Mensch hat sich seinem Sinn beraubt, weswegen er geschaffen wurde. Er hat sich seinem Sinn beraubt. Er hat sich dem beraubt, wozu er erschaffen wurde, für Gemeinschaft. Und ich glaube, das war das schlimmste Ereignis in der Menschheitsgeschichte, denn daraus folgen alle weiteren. Mit dieser Tat kam Leid und Schmerz über Gott und Mensch. Und so hat sich die Menschheit vermehrt und es ging weiter. Es gab ein paar wenige im Lauf der Zeit, die tatsächlich nach Gott gefragt haben, die ihn gesucht haben. Und Gott ließ sich auch finden, aber es war immer eine Distanz da. Es war nie wieder so, wie es mal war. Es war immer eine Kluft zwischen Gott und Mensch. Gott ist heilig und gerecht. Und der Mensch seit dem Sündenfall nicht mehr. Jeder Mensch ist im Getrenntsein von Gott geboren. Das ist unser Erbe und das können wir nicht ausschlagen. Jeder von uns wird so geboren. Du und ich können nicht in der Gegenwart Gottes bestehen. Ziemlich schwierig. Wir würden sterben. Doch Gott wollte nicht, dass es so bleibt. Er wollte uns nicht in das absolute Verderben schicken, sondern er wollte uns retten, eine Lösung finden. Denn es ist ein extrem schlimmer Zustand, sowohl für uns als auch für Gott. Und deswegen beruft Gott ein Volk, das Volk Israel, um mit diesem Volk den Rettungsplan der Menschheit zu beginnen. Gott hat sich dieses Volk ausgesucht, um die Menschheit mit ihm wieder zu versöhnen. Um diese Kluft, die zwischen Gott und Menschen ist, zu schließen, zu überbrücken. Und deshalb bekam Mose den Auftrag, ein Zelt zu bauen, ein mobiles Zelt. Stiftshütte genannt oder Zelt der Begegnung. Und in diesem Zelt wollte Gott wohnen. Das lesen wir in Mose. Und ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Doch auch wenn Gott in diesem Zelt gewohnt hat, war es nicht so, dass der Mensch jederzeit in dieses Zelt gehen konnte. Wer unrein war und in diese Gegenwart gegangen ist, in dieses Zelt gegangen ist, der musste sterben. Es war ausschließlich den hohen Priestern erlaubt, einmal im Jahr, in das Allerheiligste zu gehen, wo Gott ist, wo seine Gegenwart ist, um Vergebung für die Sünden durch ein stellvertretendes Opfer zu erwirken. Dieses Opfer nimmt die Schuld auf sich, die wir verdient hätten. Hebräer 9. Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war. Es hatte einen vorderen Teil, das Heiligtum, in dem sich der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Broten befand. Dahinter lag durch einen weiteren Vorhang abgetrennt das sogenannte Höchstheilige. Dazu gehörte der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna befand, der Stab Aaron, der Blüten getrieben hat, und die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes. Auf der Bundeslade standen die Cherubim als Wahrzeichen der Herrlichkeit Gottes und beschirmten den Ort der Versöhnung. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. So jedenfalls sah das Heiligtum aus. Jeden Tag gingen die Priester in den vorderen Teil des Zeltes, um dort ihren Dienst zu tun. Den hinteren Teil aber durften nur der hohe Priester betreten und das nur einmal im Jahr und nicht ohne Blut. Das brachte er da für sich selbst und für die Sünden, die das Volk unwissentlich beging. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins eigentliche Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmung für das vordere Zelt besteht. Um ins Allerheiligste zu kommen, wo Gottes Gegenwart ist, musste sich der Hohepriester heiligen. Und wenn er während diesem Opfer einen Fehler gemacht hat, dann musste er sterben. Zwei Söhne Aarons, es waren Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfanne, legten Glut und Räucherwerk darauf und brachten Jahwe ein unerlaubtes Feueropfer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von Jahwe aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahwe. In Gottes Gegenwart zu treten, macht man nicht unerlaubt und mit höchster Aufmerksamkeit. Jeder kleinste Fehler hat damals den Tod bedeutet. Und das nicht, weil Gott bösartig ist, sondern heilig und es einfach nicht anders ging. Und am Zelt oder später am Tempel, der gebaut wurde, durften ausschließlich die Priester arbeiten. Ursprünglich sollte jeder von uns in die Gegenwart Gottes kommen können. Aber mit dem Sündenfall war das nicht mehr so. War eine Distanz. Und somit konnten nur auserwählte Personen mit einem extremen Aufwand der Heiligung und Reinigung in diese Gegenwart Gottes treten und das auch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Dann sagte Jahwe zu Mose, geh zum Volk und sorg dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen ihre Gewänder waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinain herabsteigen. Du musst das Volk ringsum abgrenzen und ihnen einschärfen. Nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg und kommt nicht einmal an seinen Fuß. Jeder, der den Berg antastet, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren und wer es dennoch tut, darf nicht am Leben bleiben. Er muss mit Steinen erschlagen oder mit Pfeilen erschossen werden. Ganz egal, ob Mensch oder Tier. Erst wenn das Widderhorn anhaltend dröhnt, dürfen sie auf den Berg steigen. In die Gegenwart Gottes zu treten, ist etwas Besonderes, ein Privileg. Und all das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, passierte, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Auf dem Weg in das verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hat. Nachdem sie in diesem Land angekommen sind und die Wüstenwanderung vorüber war, hat man dieses mobile Zelt auch nicht mehr gebraucht. Deshalb hat man dann etwas Standfestes gebaut, den Tempel. Und der damalige König Salomo baute dem Schöpfergott einen Tempel, wie es Gott wollte. Und es sollte dieses Zelt ablösen. Und als der Tempel fertiggestellt wurde, brachte man viele Tiere als Opfer dar zur Einweihung des Tempels. In Gegenwart der Ältesten Israels nahmen die Priester die Lade und trugen sie zum Tempel hinauf. Auch das Offenbarungszelt und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. König Salomo und die ganze Gemeinschaft Israels, die sich bei ihm vor der Lade eingefunden hatten, opferten eine unzählbare Menge von Schafen und Rindern. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses, dem Höchstheiligen unter die Flügel der Cherubim. In ihr waren nun die beiden Steintafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als Jahwe den Bund mit den Israeliten bei deren Auszug aus Ägypten schloss. Als die Priester aus dem Heiligtum auszogen, erfüllte die Wolke das ganze Haus Jahwes. Die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes. Dann beteten Salomo, Jahwe hat gesagt, dass er im Wolkendunkel wohnen will. Ich habe dir nun ein Herrscherhaus gebaut, eine Stätte, wo du für immer wohnen sollst. Als die Gegenwart Gottes das Haus erfüllte, den Tempel erfüllte, war es den Priestern nicht mehr möglich, ihren Dienst fortzuführen. Die Gegenwart Gottes ist etwas Heiliges und Besonderes. Und wir dürfen sie nie geringschätzen, nie. Wer das damals getan hat, hat mit seinem Leben bezahlt. Und das klingt jetzt alles ziemlich hart. Ich habe euch viele Texte gezeigt. Aber ich musste mir das unbedingt vor Augen führen, um zu verstehen, was für eine Bedeutung das heute hat. Wenn wir verstehen, was das für eine Bedeutung damals hatte und was für ein Aufwand es war, Gott zu begegnen. Es ist etwas unglaublich Besonderes. Freundschaft mit Gott ist etwas unglaublich Besonderes. Doch all das, was die Israeliten praktiziert haben, was Gott von ihnen wollte, hat doch nicht gereicht, um diese Kluft, die da war, zu überbrücken. Es blieb einfach eine Distanz. Es war immer noch nicht möglich, Gott wirklich zu begegnen. Man hatte immer noch Abstand zu ihm. Die Opfer haben das nicht verändert. Doch, das blieb nicht so. Der nächste Schritt kam. Und zwar, Gott wurde Mensch, die Menschwerdung Jesu. Und dann änderte sich alles. Gott wusste, was für ein Dilemma mit der Menschheit entstehen würde. Er wusste, was passieren würde. Und er hatte dafür einen Plan, um die Menschen wieder zurückzuführen. Denn all unsere Schuld, die wir getan haben, muss bezahlt werden. Gott ist gerecht und heilig, sodass er nicht einfach nur Schwamm drüber sagen kann, passt schon. Sondern es muss ausgleichende Gerechtigkeit geben. Die Schuld muss bezahlt werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Und Jesus ist dieses vollkommene Opfer, 100% Mensch und 100% Gott. Und hat diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, die uns von Gott trennen, auf sich genommen. Er ist dieses perfekte Opfer. Das lesen wir in Hebräer 9 und 10, dürft ihr gerne lesen, das lesen wir jetzt nicht. Da heißt es, dass alles, was vor Jesus war, nur ein Abbild dessen war. Und dass Jesus das vollkommene Opfer ist, um diese Grube, die zwischen Gott und Mensch ist, zu überwinden. Ich wiederhole, Gott hat unsere Schuld auf sich genommen. Ist uns klar, was das bedeutet? Ich glaube, mir ist es manchmal nicht so klar. Ich glaube, ich habe nur einen Bruchteil dessen tatsächlich verstanden. Das, was ich verdient habe, hat Gott auf sich genommen. Wir können Gott begegnen. Und das nicht wie im Alten Testament, sondern wie im Neuen Testament. So wie ganz am Anfang der Schöpfung. Jesus hat am Kreuz die Schuld der gesamten Welt auf sich genommen. Und als das passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist noch was anderes passiert. Matthäus 27, Vers 51. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf. Das, was den Menschen von Gott trennte, war nun weg. Und dieser Vorhang ist ein Symbol für uns heute. Es hat das Volk und den Menschen von Gott getrennt. Ah, perfekt, hier. Das, was uns getrennt hat von Gott, wurde nun weggetan. Und jetzt stehen wir wieder vor der Wahl. Wie damals haben wir die Wahl. Denn das, was Jesus getan hat, das können wir nicht einfach nur passiv annehmen, sondern ganz aktiv. Gott wurde aktiv, indem er auf diese Welt gekommen ist und die Schuld bezahlt hat. Und jetzt haben wir, wie ganz am Anfang, wieder die Wahl, okay, möchte ich das oder halt nicht? Oder wie es in Jakobus steht, entscheide ich mich für diese Welt oder für Gott? Und ich stehe noch im Getrenntsein von Gott und ich muss wieder einen bewussten Schritt auf Gott zutun. Denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Mit dem Tod Jesu ist es uns wieder möglich, in die Gegenwart Gottes zu treten. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Mit Jesu Tod haben wir die Freiheit von Sünde erlangt und können wieder zurück zu Gott. Mit Jesu Kommen ist uns Gott ganz nahe gekommen. Das war das, was sich der Mensch so lange gewünscht hat. Wieder in dieses Zurückkommen, wo sie mal waren. Man konnte mit Jesus reden, ihm ins Gesicht schauen, ihn sogar berühren. Zumindest die Menschen von damals. Das war so Gott zum Anfassen. Doch ich glaube, keinem von uns ist entgangen, dass Jesus nicht mehr da ist. Wir feiern Himmelfahrt, da ist Jesus zurück zum Vater. Und mit Jesu gehen schien auch wieder dieses Leben zu gehen. Dieser Gott zum Anfassen war wieder weg. Und dann hatte man den Eindruck, jetzt ist man wieder auf sich gestellt, wieder alleine. Doch das blieb nicht lange so. Johannes 16, Vers 7. Doch glaubt mir, das sagt Jesus, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Da ist die Rede vom Heiligen Geist. Und Jesus sagt, dass es gut ist, dass er geht. Jetzt stellt man sich bestimmt die Frage, warum das denn? Er war es doch, der uns den Weg zu Gott wieder freigemacht hat. Er war es doch, durch den wir wieder zurück zu Gott kommen können. Warum ist es gut, wenn er geht? Eher das Gegenteil trifft doch zu. Johannes 14, Vers 6. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Ist es wirklich besser, dass der Heilige Geist gekommen ist und nicht mehr Jesus? Wir können uns ja mal so ein paar Fakten anschauen. Jesus war Mensch und Gott, beides zu 100%. Und wenn wir uns so selber betrachten, dann stellen wir fest, okay, wir müssen essen, wir müssen schlafen und wir sind räumlich gebunden. Das macht es ein bisschen kompliziert, Gott zu begegnen. Denn selbst wenn Jesus jetzt noch nach 2000 Jahren da wäre, dann ist es nicht ganz so einfach, zu ihm zu kommen. Denn selbst wenn ich das vorhab, dann warten bestimmt, also ich würde es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, Millionen andere auch. Und dann stehe ich da in der Schlange und wenn ich es doch mal nach 2 Jahren schaffe, an Jesus zu kommen oder so, dann habe ich vielleicht, wenn es gut läuft, also da muss es aber gut laufen, 10 Minuten, eher wahrscheinlich 1 Minute. Und dann kann ich alle meine Fragen loswerden. Geil. Das mache ich halt einmal im Leben wahrscheinlich. Bisschen kompliziert, oder? Weil Gemeinschaft oder Freundschaft sieht ja ein bisschen anders aus. Also ich kann eine gute Freundschaft nicht mit einer Minute pflegen in meinem ganzen Leben. Das ist ein bisschen blöd. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt in diesem Vers das Wort anderen und Beistand mal ein bisschen genauer betrachten, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was das tatsächlich bedeutet. Anderer heißt im Urtext, also in der Sprache, in der die Bibel ursprünglich geschrieben wurde, Alos. Und es bedeutet so viel wie ein anderer von gleicher Qualität. Also Jesus ist gegangen und Jesus sagt, es kommt ein anderer, der ist wie ich. Und Beistand, das wird unterschiedlich übersetzt mit Beistand oder Fürsprecher oder Anwalt oder was gibt's noch, kann man mal so seine Bibel anschauen, heißt nahe Herbeigerufener. Das bedeutet extrem nah. Extrem nah. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Er ist von gleicher Qualität. Und er ist nicht weniger. Er ist Gott. Und was ich noch viel beeindruckender finde, ist, wir hatten es vorher vom Tempel und vom Zelt, da wo Gott wohnt. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Nochmal kurz zum Auffrischen. Tempel. Also der Ort, wo der hohe Priester damals einmal im Jahr vor Jesu dieses Opfer gebracht hat. Das sind wir, dieser Tempel für Gott, wo Gott wohnt. Ja, ganz genau der. Und es soll für dich und mich so ein Bild sein, dass die Gegenwart Gottes nicht irgendwo gebunden ist, sondern ganz nah bei uns. Nahe herbeigerufener Parakletos. Er ist uns unglaublich nah. Und ich würde sagen, er ist so nah wie kein anderer. Gott ist in uns und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Der Heilige Geist ist kein Lückenfüller für Jesus, ganz und gar nicht. Es ist sogar besser, dass er da ist. Das sagt Jesus selber. Es ist gut, dass er geht, damit der Beistand kommt. Und jetzt möchte ich mit euch wohl den interessantesten Vers, finde ich, in diesem Zusammenhang überhaupt betrachten. Über diesen Vers habe ich 6 Monate gehirnt und über diese Thematik. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, bevor ich das jetzt hier predige, weil es mich selber sehr bewegt hat und mein Leben völlig verändert hat. 2. Korinther 13, Vers 13. Manche kennen den Vers schon, ich schwärme davon. Das ist so ein trinitarischer Segen. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und wir wollen uns in diesem Vers vor allem den vorletzten Teil anschauen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das Wort, was für Gemeinschaft in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist Koinonia. Und es drückt Freundschaft, Intimität oder andere Wörter aus, die dazu passen. Das Wort verwendet Paulus, um auszudrücken, dass wir Gemeinschaft durch Teilhabe haben. Also ich habe Gemeinschaft mit jemandem durch Teilhabe an sozialer Interaktion, also an Freundschaft, an Gemeinschaft, an Zeit miteinander. Und ich habe festgestellt, als ich so über diesen Vers nachgedacht habe, dass es gar nicht so eindeutig ist in den Kommentaren und in der Theologie, worauf sich diese Gemeinschaft tatsächlich bezieht. Deswegen habe ich mich ganz lange damit auseinandergesetzt und mit einer Linguistin darüber gesprochen, die mir ganz klar gesagt hat, was das bedeutet. Hat mich nur bestätigt, war schön. Denn diese Gemeinschaft ist auf den Heiligen Geist ausgerichtet. Also ich habe das gebraucht. Für mich war das nicht so klar. Für euch alle, ja, passt schon. Ich habe damit lange gerungen und war sehr herausgefordert, diese Frage zu beantworten. Und ich möchte mit euch jetzt mal nochmal so ein paar Bedeutungen anschauen von Gemeinschaft, was Gemeinschaft bedeuten kann, und zwar Zusammengehörigkeit, Austausch oder soziale Interaktion, Partnerschaft oder gemeinsame Unternehmungen, Enge, beiderseitige Verbundenheit, innige Verbindung. Und ich möchte mit euch die letzte Definition anschauen, innige Verbindung. Gemeinschaft ist Zusammengehörigkeit, innige Zusammengehörigkeit, ein inniges Verhältnis, Kommunikation. Eine innige Verbindung kann nur auf der Basis von Kommunikation entwickelt werden. Und das ist auch der einzige Weg, wie wir Freundschaft stärken und entwickeln. Um es jetzt mal ganz klar auszudrücken, der Heilige Geist sucht Freundschaft zu jedem Einzelnen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er ist Gott. 2. Korinther 13, Vers 17. Und ich finde es immer so spannend, wir sind ja, oder waren, sehr Jesus fokussiert, ist auch okay, aber Gott ist ein dreieiniger Gott. Und wir versuchen, Jesus nahe zu kommen, und das ist super. Aber ohne, dass wir den Heiligen Geist oft berücksichtigen. Denn der Heilige Geist führt uns in diese tiefe Beziehung mit Gott. Ich will Gott hier nicht auseinanderdividieren, also das ist überhaupt gar nicht mein Bestreben. Jesus sagt selber in Johannes 14, Vers 7, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Gott ist in sich Gemeinschaft und der Heilige Geist ist heute hier bei uns. Und ich denke, dass das für unser Christsein absolut entscheidend ist. Ich glaube, dass wir das lange Zeit gar nicht wussten und vergessen haben. Denn Christsein ist in erster Linie kein Pflichtsein, kein Erfüllen von der To-Do-Liste. Ein bisschen anstrengend und funktioniert auch nicht, das werdet ihr schnell feststellen. Denn in erster Linie geht es darum, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir Freundschaft mit Gott haben. Und ich garantiere euch, dass daraus alles andere folgen wird. Dass ihr dadurch erleben werdet, dass das Leben ganz anders ist. Dass es nicht mehr schwer ist, sondern leicht wird. Wir versuchen aus eigener Kraft gut zu sein und das schaffen wir nicht. So wie wir aus eigener Kraft nie hätten zu Gott zurückzukommen können, sondern nur durch Jesus. Und so kann auch nur der Heilige Geist in uns helfen, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Gott wünscht sich Gemeinschaft und das sage ich nicht nur so daher. Wir haben das gesehen im Alten Testament, was das bedeutet und dass wir der Tempel heute sind. Mich begeistert das. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich hoffe, euch auch. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Umsetzung. Weil jetzt stellt man sich die Frage, okay, wie kann ich das jetzt tatsächlich machen? Erstens, und das ist wichtig, die Grundlage ist Jesus. Ohne ihn geht gar nichts. Also, wenn ich versuche, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann brauche ich Jesus, weil sonst funktioniert es nicht. Und wir müssen das, was er am Kreuz getan hat, wir müssen an ihn glauben. Wir müssen an die Botschaft der Bibel glauben. Er macht es erst möglich, dass wir Gott nahe kommen können. Und durch den Heiligen Geist können wir diese Dinge tatsächlich ergreifen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist ist der Türöffner, dass wir da hineinkommen. Ich habe im Folgenden ein kleines Beispiel. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Und das Wort hier für Gemeinschaft ist genau das gleiche, was auch verwendet wird für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die gläubigen Christen in der früheren Gemeinde verbrachten Zeit in Gemeinschaft miteinander. Es bedeutet ganz einfach, dass man miteinander redet, plaudert und sich amüsiert. Und die Gesellschaft des anderen genießt. Die Zeit des anderen genießt. Gemeinschaft ist kein Gebet, es ist Freundschaft. Wenn du jetzt mit deinem Bruder oder deiner Schwester Gemeinschaft hast, betest du ihn nicht an, das wäre Götzenanbetung. Du sprichst mit ihm, du redest mit ihm, du nimmst an ihm teil, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt. Das ist genau das gleiche Prinzip mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Wir dürfen sagen, was uns bewegt, auch wenn es Gott schon weiß. Und Gott sagt uns, was ihn bewegt, was ihm am Herzen liegt. Der Heilige Geist möchte ein ständiges Gespräch mit dir in deinem Geist. Er möchte ständig mit dir kommunizieren. Und es ist ein Weg da hinein. Und du kannst dir zu 100% sicher sein, dass Gott die Gemeinschaft zu dir mehr sucht, als du die Gemeinschaft zu Gott. Er sucht dich mehr, als du ihn. Und der Heilige Geist ist der Möglichmacher für Gemeinschaft. Der Heilige Geist durchwaltet unsere Existenz. Er ist in uns und führt uns in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Der Heilige Geist wirkt Vertrautheit. Aber mehr noch, er ist Vertrautheit. Du kannst Freundschaft und Gemeinschaft pflegen. Es ist ein Weg dahin. Und es fängt klein an. Und jetzt weißt du Bescheid. Und ich glaube, dass wir dann religiös sind, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Wir sind dann religiös, wenn wir den Heiligen Geist ausklammern. Denn der Heilige Geist hilft uns, diese Gnade auszupacken. Es ist mehr als nur Sünden zu vergeben. Es ist ein Paket, das unser Leben verändert und uns befähigt. Und wir kommen zum abschließenden Punkt, zur Zusammenfassung. Und zwar, die Gegenwart Gottes ist heilig und besonders. Schreibt euch das hinter die Ohren. Der Mensch hat sich gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden, ganz am Anfang. Und jeder Mensch ist darin geboren. Aber wir können zurück. Wir haben die Wahl. Mit Jesu Tod am Kreuz, das vollkommene Opfer, ist der Weg wieder frei. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus ging in den Himmel und ist nicht mehr da. Aber er ist trotzdem nicht weit weg. Denn der Heilige Geist wohnt in uns. Gott mit uns. Und jetzt hast du und ich, jetzt haben wir, jetzt hat die Menschheit wieder die Wahl. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich entscheide mich für die Welt und gegen Gott. Oder ich entscheide mich für Gott und gegen diese Welt. Und macht euch da jetzt keinen Druck. Das kann trotzdem sein, dass man manchmal wieder in alte Muster verfällt. Aber es ist so eine grundlegende Entscheidung. Und deswegen stelle ich an dich die Frage, der du vielleicht auch schon mit Jesus unterwegs bist. Wo musst du dich vielleicht neu entscheiden? Wo musst du vielleicht Dinge tatsächlich lassen? Und der du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, was hält dich davon ab? Und um ein abschließendes Wort zu sagen, wie entscheidest du dich? Ich bete. Ja, lieber himmlischer Vater, lieber dreieiniger Gott, ich bin so begeistert von dir. Ich bin so begeistert von dem, was du getan hast. Obwohl wir den Tod verdient hätten, obwohl wir das Getrenntsein von dir verdient hätten, bist du auf diese Welt gekommen und hast die Last getragen. Und was mich noch so viel mehr beeindruckt, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du den Weg freigemacht hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das alles hast so lebendig werden lassen. Ich habe dich so lange nicht gekannt und als ich dich kennengelernt habe, hat sich mein Leben völlig verändert. Es hat mich freigemacht. Und ich wünsche mir, Gott, dass jeder von uns das ergreifen darf, dass jeder von uns in diese Gemeinschaft treten kann und dass wir dich in dieser Tiefe erleben dürfen, dass du nahbar wirst, Heiliger Geist, und dass wir mit dir Freundschaft pflegen. Ich will erleben, wie du in Steinheim was veränderst. Ich will erleben, wie du uns veränderst, wie wir Zeugnis geben und wie wir von dir übersprudeln und wie wir mit Leichtigkeit durch dich in dieser Gnade leben und erleben dürfen, wie wir uns verändern. Und das bete ich auch zu mir, Herr, dass du das in mir schenkst, denn mein Leben wirkt manchmal nicht so. Aber ich weiß darum Bescheid und ich möchte mich genau danach ausstrecken. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns diesen Wunsch ins Herz legst und dass wir uns danach ausstrecken. Danke. Amen.